Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 24. Mai. Herzlich willkommen. Im heutigen Rabe Info besprechen wir die Pros und Kontras der Kostenbremseninitiative. Diese möchte die Gesundheitskosten reduzieren. Die Idee der Initiative stammt von der Partei Die Mitte. Die Initiative kommt im Juni zur Abstimmung. Außerdem, Agota Lavoyer hat ein Buch über Rape Culture geschrieben. Es handelt davon, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Dabei thematisiert sie auch die Rolle von Cis-Männern.
Es geht wirklich auch darum, dass auch Männer anfangen, miteinander über sexualisierte Gewalt zu reden, sich miteinander auch zu engagieren und tatsächlich auch aufzustehen gegen übergriffige Männer. Also wirklich auch diesen Mythos zu vergessen, dass es neutrale Positionen gibt.
Und heute ist Freitag, das heißt Radioblog. Unsere Radiobloggerin Olivia Mehrer denkt bei der ganzen Frühlingspracht auch an die Zerstörung der Natur. Das bereitet ihr Unbehagen und Sorgen, denn
von Natur umgeben zu sein, in ihr und mit ihr leben zu dürfen, macht für mich einen großen Teil meiner Lebensfreude und meinem psychischen Wohlbefinden aus. Und ich meine damit vor allem die sinnliche Wahrnehmung der Natur und nicht den Nutzen, den ich aus ihr schlage, um zu leben und mein Leben angenehm zu machen.
Am Mikrofon durch die Sendung führt Dennis Schwabenland.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages von und mit Ursi Grimm. Zuerst gehen wir nach New York zu einer Nachricht aus der UNO-Vollversammlung.
Die UNO-Vollversammlung verabschiedet in New York eine Resolution und ernennt den 11. Juli als Gedenktag für die 8000 Opfer des Massakers im bosnischen Srebrenica vor 30 Jahren. Dies berichtet das Newsportal Balkan Insight. Eine Minderheit von 19 Staaten hätten dagegen gestimmt, darunter auch UNO-Sicherheitsratsmitglieder China und Russland. Der Präsident der Republik Serbien, Aleksandar Vučić, habe die Resolution als hochgradig politisiert bezeichnet. Sie dämonisiere SerbInnen und bezichtige sie einer kollektiven Schuld. Das serbische Parlament habe im Jahr 2010 die unter dem serbischen General Ratko Mladic begangenen Massaker an 8000 muslimischen Männern und Jungen verurteilt. Das Land verzichte jedoch weiterhin darauf, die Verbrechen vom 11. Juli 1995 in Srebrenica als Völkermord anzuerkennen. In den Nahen Osten. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet heute über die Forderung Südafrikas nach weiteren rechtlichen Schritten gegen Israel. Dies berichtet der Deutschlandfunk. Die südafrikanische Regierung habe einen Eilantrag an das Gericht gestellt. Dieser fordere den sofortigen Rückzug des israelischen Militärs aus Rafah. Dies, um einen Völkermord an PalästinenserInnen zu verhindern. Israel habe die Forderung scharf zurückgewiesen und setze die Offensive in Rafah weiter fort. Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind bindend, allerdings besitzen die UNO-Richter keine Machtmittel, um einen Staat zur Umsetzung zu zwingen. Sie können aber den UNO-Sicherheitsrat anrufen, in der Sache tätig zu werden. In die Schweiz. Es gibt eine neue Studie über die Auswirkungen des 2018 eingeführten Bürgerrechtsgesetzes. Dies vermeldet die Eidgenössische Migrationskommission, die die Studie in Auftrag gegeben hatte. Deutlich restriktivere Vorgaben hätten zu einer selektiveren Einbürgerung geführt. Dadurch seien mehr Personen eingebürgert worden, die hochqualifiziert und gut situiert seien. Dies sei eine Folge der neuen Handlungsspielräume, die das neue Bürgerrechtsgesetz den Kantonen zuteilt. In den Kanton Bern. Die Abstimmung über die Details des Kantonswechsels von Moutier findet am 22. September statt. Das vermeldet der Kanton Bern in einer Medienmitteilung. Es gehe dabei um eine Änderung in der Kantonsverfassung und um den Vertrag der Regele, wie der Wechsel genau ablaufen solle. In die Stadt Bern. Hans-Jörg Wies wird Berner Ehrenbürger. Dies berichtet SRF. Der Mäzen und Milliardär habe der Universität Bern und das Berner Kunstmuseum mit Millionen von Franken unterstützt. Gestern habe die Stadt Bern dem 88-Jährigen im Rathaus die Ehrenbürgerschaft verliehen. Wies sei in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und gehöre heute zu den reichsten Schweizern. Die Stadt Bern verleiht die Ehrenbürgerschaft an Menschen, die Außerordentliches für die Stadt leisteten. Und nun zum Wetterbericht. Samstag früh sinken die Temperaturen auf 7 Grad und steigen im Verlauf des Tages auf bis zu 19 Grad. Das Wetter ist ziemlich bis teilweise sonnig. Auch am Sonntag sinken die Temperaturen morgens auf 7 Grad und klettern tagsüber über die 20 Grad Marke. Die Sonne versteckt sich hin und wieder hinter den Wolken, aber mit Regen ist nicht zu rechnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir machen heute weiter mit unserer Abstimmungsserie zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 9. Juni. Zwei Initiativen befassen sich direkt mit den steigenden Gesundheitskosten. Zum einen die Prämienentlastungsinitiative der SP, über diese haben wir schon am Mittwoch im Info berichtet, aber zum anderen gibt es die Kostenbremse-Initiative der Partei Die Mitte. Über Pros und Kontras sprechen unsere beiden Politikredakteure Sarah Heinzmann und Noah Pio.
Ähnlich wie die Prämienentlastungsinitiative will auch die Kostenbremseninitiative die steigenden Gesundheitskosten im Zaum halten. Sarah, du hast dir die Vorlage genauer angeschaut. Wie stark sind die Gesundheitskosten in den letzten Jahren denn effektiv gestiegen?
Im letzten Jahrzehnt sind die Kosten in der Grundversicherung um rund einen Drittel angestiegen. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass die Löhne in der gleichen Zeit nur um rund 6% zugenommen haben. Die Krankenkassenprämien werden auch im nächsten Jahr wohl um 6% ansteigen. Das hat die Vergleichsplattform Comparis gestern kommuniziert. Diese steigenden Kosten sind die Hauptsorge der Schweizer Bevölkerung. Das zeigt das Sorgenbarometer für das Jahr 2023. Dieser Sorge wollen die beiden Initiativen der Mitte und der SP entgegenwirken.
Gegen diese steigenden Kosten will nun also die Kostenbremseninitiative direkt vorgehen. Was sieht die Initiative denn genau vor?
Die Gesundheitskosten sind in den letzten Jahren viel stärker gestiegen als die Löhne und die Wirtschaftsleistung. Die Initiative will das verhindern. Der Bund müsste dazu sorgen, dass die Kosten für die Grundversicherung nicht viel stärker steigen als die durchschnittlichen Löhne und die Gesamtwirtschaft wachsen.
Und wie genau könnte der Bund das umsetzen?
Die genaueren Maßnahmen der Kostenbremse wird im Initiativtext nicht ausgearbeitet. Dies müsse das Parlament im Gesetzestext festhalten. Welche Maßnahmen denkbar wären, das habe ich den Berner Mitte-Nationalrat Lorenz Hess gefragt.
Das Gute ist eben ja, dass die Maßnahmen schon auf dem Tisch liegen. Auch Alain Berset hat während seiner Amtszeit zwei Kostendämpfungspakete präsentiert. Eines ist jetzt noch in Bearbeitung und da gibt es viele, vielleicht nicht alle Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Man weiß, dass allein durch das Vermeiden von Mehrspurigkeiten, Überbehandlungen oder zu viel Medikamenten oder überhaupt einfach Effizienz- und Digitalisierungsprobleme x Milliarden gespart werden könnten. Das heißt, man könnte also die Kostenbremseinitiative umsetzen, ohne dass, und das wird ja viel behauptet, man irgendwelche Leistungseinbußen hätte.
Leistungseinbußen würde es also mit der Initiative keine geben, so zumindest die Hoffnung von Berner Nationalrat Lorenz Hess. Dem widersprechen aber die GegnerInnen, die Kostenbremseninitiative würde zu einer Zweiklassenmedizin führen. Was ist hier das Argument?
Die GegnerInnen sehen eben genau in dieser unklaren Ausgestaltung der Kostenbremse den Haken. So befürchtet etwa die SP, dass im Parlament die gut vertretene Pharmalobby ihre Interessen durchsetzen könnte. So würde nicht an sinnvollen Orten gespart, beispielsweise bei den Medikamentenpreisen, sondern beim Angebot der Grundversicherung. Das würde dann eben zu einer Zweiklassenmedizin führen, weil sich besser gestellte Leistungen, die aus der Grundversicherung gestrichen werden, immer noch leisten könnten.
Und wie reagieren denn die InitiantInnen auf diesen Vorwurf der Zweiklassenmedizin?
Eher verständnislos. Dazu erneut Lorenz Hess von der Mitte.
Wenn die Kosten weiter so steigen Und die Kurve zeigt immer noch nach oben. Wenn wir immer noch jedes Jahr so viel Leistungen beziehen, zum Teil ungerechtfertigt, übertrieben, zu teuer, dann wird das Gesundheitswesen so teuer, dass sich am Schluss nur noch die gut betuchten Leute eine umfassende Versicherung leisten können und dass man plötzlich in der Grundversicherung abbauen muss. Also anders gesagt, wenn wir eben jetzt nicht bei den Kosten eine Bremse ansetzen, dann führt das zu einer Zweiklassenmedizin.
Die Mitte ist die einzige Partei, die sich für die Initiative ausspricht. Alle anderen Parteien positionieren sich dagegen. Die SP befürchtet durch die Initiative eine Zweiklassenmedizin. Wie argumentieren denn die anderen Parteien?
Die bürgerlichen Parteien positionieren sich eher gegen diese staatliche Involvierung per se. Die FDP lehne etwa eine staatliche zentralisierte Steuerung des Gesundheitswesens ab. Dazu Regine Sauter von der FDP gegenüber SRF.
Die Initiative gibt willkürliche Sparziele vor, die nicht ansetzen bei der Qualität und bei der Notwendigkeit einer Leistung. Und das braucht es nun sicher nicht. Wir brauchen nicht noch mehr Regulierung, sondern wir brauchen mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen.
Wie schon gesagt, wird am 9. Juni gleich über zwei Vorlagen abgestimmt, die die Entwicklung der Gesundheitskosten ansprechen. Was unterscheidet diese beiden Vorlagen?
Die Prämienentlastungsinitiative der SP versucht, die Kosten der Prämien für die Haushalte zu deckeln und zwar auf 10% des Haushaltseinkommens. Die Kostenbremseninitiative versucht jedoch, die Gesundheitskosten an sich zu senken.
So die Pros und Kontras zu der Kostenbremse-Initiative der Partei Die Mitte. Am Montag geht es weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungen vom 9. Juni. Dann berichten wir über das Stromgesetz.
Rabe Info.
Die Buchhandlungen verkaufen seit dieser Woche das Buch Jede Frau von Agota Lavoyer. Auf das Wort Jede folgt beim Schreiben ein Unterstrich, um weitere Geschlechteridentitäten einzuschließen. Im Buch geht es um Rape Culture, Kultur, die sexualisierte Gewalt normalisiert und verharmlost. Wir hören einen Beitrag von Ursi Grimm.
Das Buch Jede Frau ist aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben womöglich jeder Frau und auch aus dem Leben Agota Lavoyers. Lavoyer ist Expertin für sexualisierte Gewalt und arbeitete jahrelang als Beraterin bei Beratungsstellen, bis sie sich selbstständig machte und unter anderem Autorin wurde. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen ließ sie in das Buch Jede Frau einfließen. Jede Frau? Denn jede Frau hat Berührungspunkte mit sexualisierter Gewalt. Doch
das Buch hätte auch jeder Mensch heißen können, jede Person. Alle sind betroffen von dieser Ungerechtigkeit. Sei es eben diejenigen, die direkt die Gewalt erfahren oder erfahren haben, oder sei es diejenigen, die übergriffig sind oder die das ermöglicht haben, die zugeschaut oder weggeschaut haben. Und dort wünsche ich mich wirklich auch, dass Cis-Männer realisieren, das Thema gehe sie was an, weil sie eben Cis-Männer sind und weil sie eben damit auch Teil der Ungerechtigkeiten sind.
Das Buch beschreibt auf 288 Seiten Rape Culture, also Vergewaltigungskultur. Doch was ist Rape Culture kurz zusammengefasst?
Es ist eine Kultur, in der wir Betroffene von sexualisierter Gewalt beschuldigen, wo wir ihre Glaubwürdigkeit ständig in Frage stellen. Eine Gesellschaft, in der übergriffige Männer ständig entschuldigt werden. Männer sind halt so, Boys will be Boys. Und eine Gesellschaft, in der Frauen und non-binären Transpersonen auch ihre Gewalterfahrungen ständig abgesprochen werden. Rape Culture ist auch eine Gesellschaft, in der wir sehr viele entweder Stereotype oder wirklich auch falsche Bilder und Ideen haben über sexualisierte Gewalt, über die Betroffenen und auch darüber, wer die Täter sind.
Für die Verharmlosung sexualisierter Gewalt nennt Lavoyer gleich mehrere Beispiele.
Wenn wir über Sex reden statt über sexualisierte Gewalt oder eben Sextäter geschrieben wird statt Vergewaltiger, das ist so das eine. Und vielleicht andere Beispiele sind natürlich all die sexuell übergriffigen Männer, bei denen öffentlich bekannt wurde, dass sie sexuell übergriffig waren, mutmaßlich, muss man da hinzufügen, damit es juristisch korrekt ist, und die aber trotzdem weiterhin große, breite Plattformen kriegen, in Sendungen, in Podcasts eingeladen werden, immer noch in Machtpositionen sitzen, als wäre nichts gewesen.
Und auch das zeige, dass man den Betroffenen nicht glaube oder das Geschehene verharmlose. In ihrem Buch beschreibt Lavoyer, wie Teilnehmende eines Workshops eine Liste schreiben, wie sie sich aktiv vor Gewalt schützen können.
Mein Getränk nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in einen Lift steigen mit einer fremden Männergruppe, meine Garderobe dementsprechend auswählen, keine Raststätten-Toiletten benutzen, nie mit Kopfhörern joggen, keine Partywohnung mieten. Die Liste der Männer leer.
Gewalterfahrungen oder die Angst davor schränken weiblich sozialisierte und weiblich gelesene Menschen in ihrem Alltag ein. Gleichzeitig scheinen Cis-Männer sehr unbeschwert durchs Leben zu gehen. Welche Rolle spielen Cis-Männer in der Verhinderung sexualisierter Gewalt?
Es geht wirklich auch darum, dass auch Männer anfangen, miteinander über sexualisierte Gewalt zu reden, sich miteinander auch zu engagieren und tatsächlich auch aufzustehen gegen übergriffige Männer. Also wirklich auch diesen Mythos zu vergessen, dass es neutrale Positionen gibt. Wenn man nichts sagt, dann stützt man eigentlich das ganze System, so wie es ist.
Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Männer Haltung gegen sexualisierte Gewalt einnehmen, beschreibt Lavoyer in folgender Szene. Sie trifft sich mit einem Bekannten in einer Bar und beschwert sich darüber, dass so wenige Männer Interesse an ihren Vorträgen zeigen. Ihr Bekannter sagt dazu:
Es sei ja klar, dass sich Männer nicht so für dieses Thema interessierten. Ihr habt zum Beispiel einfach keine Berührungspunkte mit dem Thema. Zudem sei es unterdessen echt mühsam, dass ständig über sexuelle Belästigung geredet werde und Frauen in jedem normalen Verhalten Sexismus sehen würden.
Ich will von Lavoyer wissen, wie sie sich diese Ignoranz erklärt.
Die kommt daher, dass so gut wie jeder Cis-Mann von der Rape-Culture, die wir in unserer Gesellschaft haben, hat tatsächlich auch profitiert. Dafür können sie erstmal nichts. Sie haben sich ja nicht ausgewählt, diese gesellschaftlich privilegierte Position zu haben als Cis-Männer. Und ich denke, dort ist halt wirklich die Frage, wollen sie sich einfach darauf ausruhen oder sind sie eben bereit, sich dagegen aufzulehnen?
Doch dies gehe mit dem Verlust von Privilegien einher.
Dass sie die Deutungshoheit abgeben müssen darüber, was sexualisierte Gewalt ist, wann etwas sexuell belästigend ist. Und ich denke, schlussendlich ist dort wirklich auch die Frage, ist die Bereitschaft von Cis-Männern da, wirklich auch das eigene Verhalten auch zu reflektieren. Das eigene Verhalten, das Verhalten von den anderen Männern in ihrem Umfeld und auf diese machtvollen Männerbünde zu verzichten oder die zu verlassen zugunsten einer gleichberechtigteren oder gewaltfreieren Gesellschaft.
Im Buch beschreibt Lavoyer auch ihre eigenen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Es ist das erste Mal, dass sie diese öffentlich im Detail thematisiert. Bisher hatte sie dies vermieden und diese Entscheidung war auch getragen von der Angst, als Fachperson nicht mehr ernst genommen zu werden.
Ich habe jetzt auch gemerkt, das geht eigentlich nicht, weil ich damit wahrscheinlich eben auch dieses Bild gestützt habe, dass eben diejenigen, die man wirklich ernst nimmt in dieser Debatte, die dürfen ja dann nicht selber auch betroffen sein, weil sonst sind sie zu involviert, zu traumatisiert, zu emotional. Und ich habe wie gemerkt, ich kann das Buch nicht schreiben, um nicht auch über meine Erfahrungen zu reden. Schlussendlich heißt das Buch Jede Frau und selbstverständlich bin ja ich auch jede Frau.
Wir haben Agota Lavoyer gehört. Am 9. Juni findet im Dachstock der Reitschule die Vernissage zu Jede Frau statt. Neben Agota Lavoyer sind dort auch SP-Nationalrätin Tamara Funicello und der Rapper Greis anwesend.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag, das heißt Radioblog. Unsere heutige Radiobloggerin Olivia Mera schreibt E-Mails an ihre Freundin. Auf diese Weise versucht Olivia, den Gefühlen auf den Grund zu gehen, mit denen Olivia in ihrem täglichen Leben konfrontiert wird.
E-Mails an meine Freundin Nummer 3. Betreff: Es wird existenziell. Liebe Freundin, jedes Mal, wenn wieder Frühling wird, freue ich mich auf das Erblühen und Ergrünen der Natur, als wäre es das erste Mal, dass ich diesem Wunder beiwohne. Zu sehen, mit welcher Pracht und Kraft die Pflanzen- und Tierwelt erwacht, birgt für mich viel Faszination und Freude. Seit einigen Jahren schleicht sich zur Freude über die Schönheit, die mich umgibt, Unbehagen und Sorge ein. Ich habe Angst, dass uns die Natur in ihrer Fülle und Pracht durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise abhanden kommt. Dieser unwiderruflich eintretende Verlust wird kommen, respektive hat bereits eingesetzt, und ich spüre ihn auf eine sehr existenzielle Weise in meinem eigenen Leben. Von Natur umgeben zu sein, in ihr und mit ihr leben zu dürfen, macht für mich einen großen Teil meiner Lebensfreude und meinem psychischen Wohlbefinden aus. Und ich meine damit vor allem die sinnliche Wahrnehmung der Natur und nicht den Nutzen, den ich aus ihr schlage, um zu leben und mein Leben angenehm zu machen. Also nicht Lebensmittel, Energie, Möbel und so weiter. Der Verlust dieser, ich nenne es Schönheit, bedeutet für mich etwas durch und durch Überlebenswichtiges zu verlieren. Es gibt für dieses Gefühl einen Begriff, Solastalgie. Unter diesem Begriff wird die mit der Zerstörung der eigenen Heimat einhergehende Trauer angesichts des Verlustes von Orten, Aktivitäten oder Traditionen durch den Klimawandel verstanden. Einige Studien befassen sich mittlerweile mit solchen Symptomen und zeigen auf, dass Umweltveränderungen und Klimawandel definitiv Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Ich habe den Eindruck, dass in der Debatte um Umwelt- und Klimathemen dieser Aspekt trotzdem noch wenig Gewichtung findet. Ich frage mich, wieso Schönheit in dem Sinne und psychische Gesundheit keine genug starken Argumente sind, um die Natur schützen zu müssen. Ich bin über die letzten Wochen hinweg zum Schluss gekommen, dass psychische Gesundheit ohnehin schon einen relativ schlechten Stand in unserer Gesellschaft hat und Dinge, die dies fördern würden, ebenfalls. Und etwas einfach um seine Schönheitswillen, respektive seiner Selbstwillen zu bewahren, scheint in der kapitalistischen Denkweise gar nicht erst zu existieren. Liebe Freundin, für einmal weiß ich keinen Rat und keine Lösung für diese Problematik. Aber vielleicht ja du? In Hoffnung, deine Freundin.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 24. Mai. Das nächste aktuelle Rabe-Info kommt Montag wieder, dann wie immer um 11 Uhr. In der Sendung vom Montag machen wir weiter mit unserer Serie über die bevorstehenden Abstimmungen in der Schweiz im Juni. Am Montag reden wir über das Stromgesetz. Das Bundesgesetz soll den Ausbau der Stromproduktion in der Schweiz fördern. Insbesondere sollen erneuerbare Energien ausgebaut werden. Zur Abstimmung kommt es aber, weil einige Naturverbände das Referendum ergriffen haben. Diese sehen den Natur- und den Landschaftsschutz bedroht. Wir schauen uns die Pros und Kontras an. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Ursi Grimm, Noah Pio, Sarah Heinzmann und unsere Radiobloggerin Olivia Mehrer. Am Mikrofon verabschiedet sich Dennis Schwabenland. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.